Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 2. Petrusbrief. Wie schon gesagt, wir machen weiter in unserer Reihe und wir werden heute auf die Verse 3b bis 9 hören. Ich lese aber schon ab Vers 1 von Kapitel 2. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und ihm um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Jetzt der Abschnitt für heute. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, von dort, also aus dem Himmel, wird er, also Jesus, kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. So haben wir es eben gerade wieder bekannt und so bekennen wir es jeden Sonntag. Christen glauben daran, dass Jesus einmal wiederkommen wird, um die gesamte Welt zu richten. Das ist eine der Kernlehren des christlichen Glaubens. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dir oft wie mir geht. Man glaubt das, man bekennt, dass man das glaubt, aber irgendwie kann man sich es nicht so richtig vorstellen. Es ist irgendwie weit weg. Ja, was dann stattfinden wird, das ist irgendwie nicht so klar. Und dann fragt man sich, sehen wir erst, dass alles leuchtet? Hören wir erst die Posaune? Wie kann es sein, dass die ganze Welt es mitbekommt? Viele Fragen. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, nicht zu viel zu spekulieren. Denn die Bibel spricht viel in Bildern und Symbolen über diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt, um die Welt zu richten. Wir wissen nicht den Zeitpunkt. Wir wissen auch nicht den genauen Ablauf. Und das sollen wir auch gar nicht wissen. Denn wenn wir es wissen sollten, dann hätte es uns Jesus genauer gesagt. Auf der anderen Seite sollen wir manche Dinge über diesen Tag ganz genau wissen. Und vor allem sollen wir ganz genau wissen, dass Jesus ganz sicher wiederkommt. Du sollst jeden Tag damit rechnen. Fast immer, wenn die Bibel darüber spricht, dass das Gericht kommen wird, verbindet sie das mit der Aufforderung, sei dir bewusst, es kann jeden Moment passieren. Du sollst jede Sekunde deines Lebens darauf vorbereitet sein. Und du sollst auch grundsätzlich wissen, was dich erwartet. Nicht in allen Details, die sagt uns die Bibel auch nicht, aber grundsätzlich. Und um dich daran zu erinnern, an diesen Tag schreibt Petrus diese Verse, die ich euch heute predige. Herr Petrus schreibt dir diesen Brief am Ende seines Lebens. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und er weiß auch, in diesen Gemeinden, an die er schreibt, haben sich Irrlehrer breit gemacht. Und deswegen erinnert er die Christen in Kapitel 1 daran, wie sieht ein christliches Leben aus, wie Gott es sich vorstellt und wie es halt die Irrlehrer geleugnet haben oder bestritten haben. Und am Anfang von Kapitel 2, dann kommt er zum Eingemachten. Jetzt wird klar, warum er das so nachdrücklich betont. Es gibt Irrlehrer in der Gemeinde. Männer sind dort aufgetreten und die wollen die Christen in dieser Gemeinde oder in diesen Gemeinden vom richtigen Weg abbringen. Und in diesem Zusammenhang spricht Petrus jetzt darüber, dass Gott die gesamte Welt ganz sicher richten wird. Vers 3b. Aber das Gericht über sie, also über diese Irrlehrer, ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und dann spricht Petrus über dieses Gericht. Aber spannend ist ja, er spricht gar nicht nur über das Gericht über diese Irrlehrer, sondern er wird viel grundsätzlicher über dieses Ereignis. Und konkret über die Tatsache, dass Gottes Gericht ganz sicher kommt. Und das ist eine Botschaft, die nicht nur die Irrlehrer damals hören mussten, sondern das ist eine Botschaft, die jeder Mensch hören muss, der jemals gelebt hat. Also auch du und ich heute Morgen. Deswegen ist mein Thema, Gottes Gericht ist sicher. Und wir wollen uns drei Punkte dazu anschauen. Erstens, du wirst an diese Botschaft erinnert. Zweitens, du wirst durch diese Botschaft ermahnt. Und drittens, du wirst trotz dieser Botschaft ermutigt. Gottes Gericht ist sicher, du wirst an diese Botschaft erinnert, durch diese Botschaft ermahnt und trotz dieser Botschaft ermutigt. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, das mit dem Gericht, das ist für uns irgendwie schwer zu greifen. Aber ganz ehrlich, es gilt doch irgendwie für alle Ereignisse, die für uns in der Zukunft liegen, über die wir halt noch nicht Bescheid wissen, wo wir irgendwie so eine Ankündigung haben, aber eben nicht genau wissen, was uns erwartet. Und deswegen haben wir uns ja als Menschen in vielen Bereichen so Hilfsmittel gegeben, um uns zu helfen, dass wir trotzdem schon irgendwie etwas wissen über eine Sache, die noch in der Zukunft liegt. Wir haben mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du gehst in den Buchladen und du siehst dort ein Buch in so einer der Abteilungen von Büchern, die dich echt interessieren. Du siehst dieses Buch, denkst, der Titel klingt gut, schaust dir das Cover an. Das Cover sieht gut aus, aber du weißt halt nicht, ist das Buch wirklich interessant? Soll ich es mir kaufen oder nicht? Was kannst du machen? Du kannst zum Beispiel den Klappentext lesen. Der verrät dir schon mal was, in welche Richtung es geht und ob dieses Buch jetzt lesenswert ist oder nicht. Du kannst auch dein Handy zücken und du kannst im Internet gucken, ob es schon eine Buchbesprechung gibt. Ja, oder du hörst von einem neuen Kinofilm und fragst dich, lohnt der sich? Du kannst dir eine Filmkritik durchlesen, du kannst dir den Trailer auf YouTube anschauen. Wir haben uns als Menschen also Dinge geschaffen, die uns helfen, über Dinge, die wir noch nicht kennen, im Vorfeld Bescheid zu wissen. Und ähnlich macht es Gottes Wort hier mit dem großen Gericht am Ende. Ja, wir lesen hier und an ganz vielen Stellen in der Bibel, es kommt ganz sicher und es wird drastisch. Und um zu verstehen, wie drastisch das wird, gibt es immer wieder Gerichte oder Gerichtsgeschichten in der Bibel, die so eine Art Vorschau sind für das große Gericht am Ende. Ja, also sozusagen der Klappentext oder der Trailer für das, was einmal ganz sicher kommen wird. Nämlich der Tag, wo Jesus kommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. In der Geschichte hat Gott immer wieder spektakulär gerichtet. Und all diese Gerichte, die wir lesen und von denen wir mitbekommen, die sind eine Vorschau für dieses letzte Gericht. Er hat also in der Vergangenheit und auch heute immer wieder das Gericht am Ende schon vorbereitet. Und es gibt mehrere Gründe dafür, dass Gott das getan hat und immer noch tut. Und einer oder vielleicht sogar der wichtigste Grund dafür ist, dass Gott uns eben eine Vorschau geben möchte, einen Einblick über das, was beim großen Gericht passiert. Damit du durch den Blick in die Vergangenheit weißt, was in der Zukunft auf dich zukommt. Das ist mein erster Punkt. Gottes Gericht ist sicher. Du wirst an diese Botschaft erinnert. In den Versen 4 bis 8 erinnert Petrus an drei Situationen aus der Vergangenheit, in denen Gott gerichtet hat. Und all diese drei Situationen können wir in der Bibel nachlesen. Aber bevor wir uns diese drei Geschichten anschauen, möchte ich euch kurz zeigen, wie Petrus hier in diesem Abschnitt argumentiert. In Vers 3 hat er am Ende gesagt, das Gericht ist sicher für die Irrlehrer. Ja, das war die konkrete Situation damals. Und jetzt in Vers 4 geht es folgendermaßen los. Er sagt, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, und dann kommen bis zu Vers 8 drei Gerichtsereignisse, das ist alles noch derselbe Satz und die laufen immer so. Denn wenn Gott so gerichtet hat, denn wenn Gott so gerichtet hat, denn wenn Gott so gerichtet hat, Und dann Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Mit diesem Tag des Gerichts meint er eben das große Gericht am Ende. Das heißt, der Punkt, den er hier in diesem Abschnitt macht, an diesen ganzen Gerichtsgeschichten in der Geschichte, kannst du erkennen, was am Ende auf dich zukommt. Und genau daran erinnern eben diese Gerichtsgeschichten. Stellen wir jetzt als nächstes die Frage, an welche konkreten Geschichten erinnert Petrus denn hier? Ja, die erste finden wir in Vers 4. Da geht es um Engel, die hat Gott gefesselt und die hält er jetzt irgendwo gefangen bis zum großen Gericht. Ich kann mir vorstellen, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann kramst du jetzt in deinem Kopf und fragst dich, okay, Petrus, wo in der Bibel steht das denn? Und du bist nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Theologen zerbrechen sich den Kopf darüber. Nicht so sehr, ob das überhaupt in der Bibel steht, sondern wo. Und es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, Petrus bezieht sich darauf, dass ganz am Anfang der Geschichte der Teufel gegen Gott rebelliert hat. Der Teufel war ja ursprünglich ein guter Engel in Gottes Diensten und er hat mit zahlreichen anderen Engeln gegen Gott rebelliert. Und möglicherweise bezieht Petrus sich darauf. Die andere Möglichkeit ist, dass Petrus an die etwas verwirrende Geschichte denkt aus 1. Mose Kapitel 6. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber da gibt es eine Geschichte, da lesen wir davon, dass es Göttersöhne gab, die mit Menschentöchtern Kinder gezeugt haben und diese Kinder wurden dann zu Riesen. Und wir lesen dort, Gott war sehr zornig über diese Sache und es ist ziemlich klar, okay, die Menschentöchter sind halt menschliche Frauen, aber wer sind diese Göttersöhne? Und eine Möglichkeit ist, dass diese Göttersöhne eben Engel sind, die dadurch gegen Gott rebelliert haben, dass sie eben Beziehungen mit Menschen eingegangen sind und von Gott dafür gerichtet wurden. Wie auch immer, ob es jetzt die Rebellion der Engel am Anfang der Geschichte war oder ob es diese Geschichte in 1. Mose 6 ist, wo Engel Beziehungen mit Menschen eingegangen sind, wie auch immer es ist, was auf jeden Fall klar ist, Gott ist zornig über diese Sache. Er hat die Engel dafür gerichtet und bewahrt sie jetzt in irgendeiner Art Engelgefängnis in der unsichtbaren Welt auf, bis zu dem Tag, da das große Gericht kommt und sie endgültig gerichtet werden. Die zweite Gerichtsgeschichte ist deutlich leichter zu verstehen. Ich denke, wir kennen sie alle. Ab Vers 5 berichtet Petrus über die Sintflut. Wir lesen das in 1. Mose, in Kapiteln 6 bis 9. Gott sorgt dafür, dass die Welt für ungefähr ein Jahr komplett überschwemmt wird. Alle Menschen und alle Tiere werden von Gott gerichtet wegen der Bosheit der Menschen. Alle, außer diese 8 Leute, die in der Arche sind und eben alle Tiere, die auf der Arche sind. Und das dritte Gericht wird uns in den Versen 6 bis 8 berichtet. Auch die Geschichte ist ziemlich bekannt. Abraham ist ins verheißene Land gezogen, weil Gott es ihm gesagt hat und er hat seinen Neffen mitgenommen, nämlich Lot. Und irgendwann wachsen die Herden von Abraham und die Herden von Lot, die beiden kriegen sich in die Haare und beschließen, okay, wir gehen getrennte Wege. Und Lot zieht in eine Stadt namens Sodom, wo zwar die Wiesen die absolut besten in der gesamten Gegend sind, aber wo eben absolute Gottlosigkeit herrschte. Sodom war bekannt für seine Gottlosigkeit. Ja, Sodom und Gomorra sind ja bis heute in unserer Kultur sprichwörtlich für Gottlosigkeit. Ja, man sagt dann, da herrscht Sodom und Gomorra. Und eines Tages, auch das lesen wir in Gottes Wort, hat Gott diese beiden Städte gerichtet. Lot und seine Familie hat er vorher gewarnt. Sie sind entkommen, gerade soeben. Und dann werden Sodom und Gomorra in Asche gelegt. In Vers 6 lesen wir davon, dass Gott diese Städte eingeäschert hat. Drei Geschichten über Gott, der in der Vergangenheit Menschen gerichtet hat für ihre Gottlosigkeit. Du kannst diese Geschichten nachlesen und die Erinnerung an diese Geschichten ist ja der größte Teil von unserem Abschnitt heute Morgen in dieser Predigt. Und der Punkt ist, den Petrus hier macht, wenn Gott diese Menschen in diesen Situationen oder auch diese Engel nicht verschont hat, dann wird er es auch nicht mit Gottlosen heute tun. sondern er wird sie spätestens beim großen Gericht gerecht richten. Und das bedeutet konkret für dich, immer wieder, wenn du diese Geschichten in der Bibel liest, also die Sintflut oder Sodom und Gomorra oder andere, ja, also zum Beispiel, wie Gott in der Wüste das Volk Israel gerichtet hat, die haben ja immer wieder gemotzt, gegen Mose, aber in Wirklichkeit gegenüber Gott. Und Gott hat sie gerichtet dafür. Das heißt mal in der Bibel, an einem Tag tötete Gott 23.000 Menschen. Und im Neuen Testament, da finden wir detaillierte Einblicke in die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus, wo die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört haben. Und die Bibel sagt uns, das war ein Gericht Gottes dafür, dass die Juden größtenteils Jesus abgelehnt haben. Wir lesen also viele dieser Gerichtsgeschichten in der Bibel und der Punkt, den Petrus hier macht, ist, immer wenn du diese Geschichten liest, dann sollst du erinnert werden. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, mit dem sich nicht spaßen lässt. Er hat in der Vergangenheit immer wieder gerichtet. Und wenn er es jetzt vielleicht im Moment nicht tut, zumindest nicht so, dass du es mitbekommst, wenn er also jetzt gerade im Moment nicht für dich erlebbar richtet, heißt es auf gar keinen Fall, dass er heute nicht mehr richten würde. Wir können es mit einem Sprichwort sagen, das Gottes Wort hier sagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das große Gericht kommt bestimmt. Und warum ist diese Erinnerung gerade heute nötig? In christlichen Gemeinden geistert eine Irrlehre rum, die es schon fast 2000 Jahre lang gibt, aber die einfach nicht totzukriegen ist. Die geht so. Man sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments. Ja, der Gott des Alten Testaments ist der zornige, richtende, ferne Gott. Ja, schaut euch doch die Geschichten an, Sintflut, Sodom und Gomorra, das ist der Gott des Alten Testaments, sagt man. Und dann gibt es den Gott des Neuen Testaments. Und das ist der liebende und der vergebende Gott, der nahe Gott. Da ist kein Gericht mehr, da ist einfach mehr Liebe. Das ist völliger Unsinn. Wenn du sowas hörst auf irgendeiner Konferenz oder in einer Gemeinde oder in einem Podcast oder sonst wo, dann nimm deine Füße in die Hand und fang an zu rennen. Oder widersprich. Auf jeden Fall erinnere dich selbst daran, dass das blanker Unsinn ist. Ja, der Mann, der diese Irrlehre sozusagen erfunden hat oder populär gemacht hat, der hieß Marzion. Und Marzion war wenigstens noch so ehrlich, der hat das Neue Testament gelesen und festgestellt, naja, das funktioniert einfach nicht. Ja, es gibt genug Gerichtsgeschichten im Neuen Testament. Also hat er einfach das Neue Testament genommen und ein Buch nach dem anderen rausgeschmissen, bis vom Neuen Testament nicht mehr arg viel übrig war. Und er meinte, okay, jetzt diese reduzierte Fassung, die passt jetzt zu meinem Gottesbild. Ich glaube, heute ist man da oft schmerzfreier. Man behauptet einfach diesen Unterschied zwischen dem Gott des Alten und des Neuen Testaments, obwohl man das ganze Neue Testament behauptet zu glauben. Es gibt so viele Bibelstellen, die dieser Lehre widersprechen. Und das hier, unsere Stelle heute Morgen, ist eine der deutlichsten davon. Petrus sagt uns hier ganz klar, die ganzen Gerichtsgeschichten aus dem Alten Testament, die erinnern uns daran, was in Zukunft passieren wird, also sozusagen zur Zeit des Neuen Testaments. Also nichts mit Gottes Alten und Gottes Neuen Testaments. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Unendlich gerecht und unfassbar gnädig. Schon immer und für immer. Und weil das so ist, sind diese Geschichten dafür da, um dich zu erinnern. Dich zu erinnern, dass das große Gericht sicher kommt. Denn Gott ist heute kein Stück anders, als er damals war. Und diese Erinnerung daran, die steht nicht einfach so im luftleeren Raum. Schön, jetzt haben wir mal drüber geredet. Sondern sie soll konkret etwas mit dir machen. Sie soll dich vor allem warnen und ermahnen. Mein zweiter Punkt, Gottes Gericht ist sicher. Du wirst durch diese Botschaft ermahnt. In Vers 6 sagt uns Petrus eindeutig, warum diese Gerichtsgeschichten kurz hier erwähnt werden. Er sagt dort, und Gott hat auch die Städte Sodom und Gomorra eingeäschert und so zum Untergang verurteilt. Und jetzt, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Ja, das ist die Absicht. warum Gottes Wort hier diese Geschichten aufgreift. Denn jeder Mensch, ich behaupte wirklich, jeder Mensch neigt dazu, das Gericht Gottes zu unterschätzen. Klar, Petrus spricht hier erstmal Menschen an, die Gott nicht glauben. Er nennt sie hier die künftigen Gottlosen, die gewarnt werden sollen. Sie werden vor allem durch diese Geschichte gewarnt. Ja, schau dir an, was Gott gemacht hat in der Sintflut, Sodom und Gomorra. So ergeht es Menschen, die an Gott vorbeileben. Und wenn Gott eines Tages diese Welt richten wird, das große Gericht bringen wird, dann wird es nur noch schlimmer. Und das bedeutet für dich, wenn du heute hier bist und dieses Gericht bisher nicht ernst genommen hast, dann ist meine aufrichtige Bitte an dich, lass dich versöhnen mit Gott. Denn dann und nur dann wird aus deinem Richter auch dein Retter. Ich werde nachher noch mehr dazu sagen. Und diese Geschichten über das Gericht, die sind nicht nur für Menschen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Petrus schreibt diesen Brief ja an Christen, an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie er selbst. So fängt er diesen Brief ja an. Das heißt, auch wir Christen werden dadurch gewarnt. Und ich glaube, damit eine Warnung funktioniert, müssen wir sie erstmal ernst nehmen. Und ich glaube, auch wir als Christen neigen dazu, die Warnungen der Bibel nur so halb ernst zu nehmen, wenn überhaupt. Und ein Grund dafür ist, dass uns gar nicht klar ist, wie schlimm die Warnung ist. Ja, wenn wir zum Beispiel über die Sintflut nachdenken. Ja, da steht dann Noah im Fokus, seine Familie, die Tiere auf der Arche. Da gibt es dann diese Bilder in der Kinderbibel, wo alle irgendwie auf der Arche sitzen und die Tiere so über die Reling grinsen. Alle sind irgendwie gut drauf. Jetzt versetz dich doch mal rein, was damals passiert ist. In jemanden, der damals gelebt hat und nicht auf der Arche war. Der schaut da Noah zu, wie Noah so über Jahre diesen riesigen Kasten baut, mitten in der Wüste, mitten auf trockenem Land. Noah predigt. Er wird hier genannt der Verkündiger der Gerechtigkeit. Und dieser Mensch nimmt es einfach nicht ernst. Er macht sich auch über Noah lustig. Jetzt nicht schlimm. Er lebt auch sonst ein ganz normales Leben. Wir haben eben in Lukas 17 gelesen, die Leute haben ganz normal gelebt, geheiratet, sind ihrer Arbeit nachgegangen, was auch immer. Und dann plötzlich fängt der Regen an und hört einfach nicht mehr auf. Und irgendwann ist der Boden überschwemmt und du musst dir überlegen, was machst du jetzt? Ja, und diese Person, die zieht dann auf das Dach seiner Hütte und hofft, dass es halt bald aufhört. Aber es hört nicht auf. Und vielleicht ist in der Nähe ein Hügel und man nimmt dann seine Familie irgendwie und versucht irgendwie auf diesen Hügel zu gelangen und hofft da zu überleben. Aber das Wasser steigt einfach weiter. Vielleicht findet man dann sogar noch einen höheren Punkt. Vielleicht rettet man sich sogar für eine Weile auf irgendein behelfsmäßiges Floß. Aber irgendwann ist dieser fiktive Mensch mit seiner Familie erbarmungslos ertrunken oder erschlagen von irgendeinem mitgerissenen Baum oder so. Ja, mach dir klar, in jeder Familie gibt es irgendwann einen Letzten, der wahrscheinlich den Tod von allen anderen mitbekommen hat und dann irgendwann selbst gestorben ist, selbst ertrunken oder erschlagen. Und ich beschreibe das hier so plastisch und so drastisch, damit dir wirklich klar wird, was damals passiert ist. Damit du dich darauf einlässt, es wirklich mal nachzufühlen. Und nicht einfach so wie so eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten irgendwie so an dir vorbeilaufen lässt. Es ist halt mal passiert. Und Noah wurde ja gerettet. Von daher. Es geht darum, dass du wirklich davon erfasst wirst, was Gott in seiner richtenden Gerechtigkeit damals getan hat. Und es nicht nur einmal. Ja, es war furchtbar. Genauso furchtbar war es, wie in Sodom und Gomorra Menschen bei lebendigem Leib verbrannt sind. Die Bibel verwendet hier das Wort einäscherte. Es ist ein Wort, das kommt in der Bibel nur an dieser einzigen Stelle vor. Und es wurde auch damals in der Kultur nur äußerst selten verwendet, nur für äußerst drastische Fälle, wo Leute oder Städte absolut verbrannt sind. Zum Beispiel gibt es einen bekannten Bericht über die Zerstörung der Stadt Pompeji in Süditalien durch den Vulkan Vesuv. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Und in diesem Bericht wird das gleiche Wort verwendet wie hier.
Auch damals war es so. Ja, während Leute selbst verbrannt sind, haben sie vielleicht die Schreie ihrer Kinder gehört. Und wenn du dir das heute vor Augen malst, dann bekommst du einen Einblick in das, was es bedeutet, dass Sünde wirklich schlimm ist und dass Gott gerecht ist. Und da gibt es natürlich etwas in uns, was das nicht gut findet. Was das irgendwie zu streng findet. Warum ist das so? Das Problem ist, dass wir alle Gott für tolerant halten und Sünde für nicht so schlimm. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Und Gottes Wort warnt uns hier eindrücklich. Gott ist nicht tolerant. Und Sünde ist wirklich schlimm. Und zwar zur Zeit des Alten Testaments und zur Zeit des Neuen Testaments und heute noch ganz genauso. Und wer nicht mit Gott versöhnt ist, wer nicht Jesus nachfolgt, der wird eines Tages die Konsequenzen der eigenen Sünde tragen müssen. Nicht alle Menschen lernen Gott als gnädig kennen. Nur die, die mit Gott versöhnt sind. Aber alle Menschen lernen Gott als gerecht kennen. Und deswegen warnt dich Gottes Wort mit seinen Gerichtsgeschichten. Nicht, weil Gott dich ärgern möchte. Nicht, weil Gott dich schockieren möchte. Sondern weil er möchte, dass du dich warnen lässt und bildlich gesprochen in die Arche gehst, reagierst. Denn wenn du durch den Glauben zu Jesus gehörst und wenn du ihm nachfolgst, dann hat das Gericht für dich zwar auch diesen erschreckenden, warnenden Aspekt, den hat es auch, aber nicht nur, sondern ob du es glaubst oder nicht, dieses Gericht ermutigt dich auch. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Gottes Gericht ist sicher. Du wirst trotz dieser Botschaft ermutigt. Ja, stell dir mal vor, du würdest in den Seltersweg gehen, hier in Gießen, und du würdest eine Umfrage machen. Und du würdest zu den Leuten sagen, nehmen wir mal an, es gibt Gott wirklich. Mir ist jetzt egal, ob du glaubst, dass es Gott gibt oder nicht, aber nimm mal an, es gibt Gott wirklich. Würdest du dann wollen, dass er diese Welt richtet oder würdest du eher wollen, dass er einfach alles so laufen lässt? Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, natürlich, dass er alles so laufen lässt. Und ich glaube, auch die meisten Christen sind dazu geneigt, das zu sagen. Sie kennen Menschen, die Jesus nicht kennen, die sie aber lieb haben und denken, er wäre doch irgendwie für alle Seiten entspannter, wenn Gott nicht richten würde. Wie gesagt, ich glaube, das wäre die spontane Antwort von den meisten Menschen. Wahrscheinlich auch von den meisten Christen. Aber stell dir vor, man würde dann im Seltersweg weiterfragen und eine zweite Frage stellen und sagen, okay, das war deine spontane Antwort, jetzt denk doch nochmal 5 Minuten drüber nach. Denn, wenn Gott nicht richten würde, würde das ja bedeuten, dass es niemals Gerechtigkeit gibt für all das Unrecht, das in dieser Welt passiert. Wie die andere unterdrücken, die andere quälen, die andere bestehlen, vielleicht sogar töten, die würden einfach damit davonkommen. Wie Nazis oder wer auch immer. Willst du das wirklich? Und ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht spontan geantwortet haben, ja, soll alles so laufen lassen, die würden jetzt ins Nachdenken kommen. Was nämlich im ersten Moment wie eine entspannte Lösung für alle gilt, ist gar nicht so entspannt. Denn das würde ja bedeuten, keine Gerechtigkeit für niemanden. Aber diesen Gerechtigkeitssinn, diesen inneren Schrei in uns drin nach Gerechtigkeit, den hat jeder Mensch. Und zwar unabhängig davon, ob er an Gott glaubt oder nicht. Dieser Gerechtigkeitssinn ist bei vielen etwas falsch gepolt, aber grundsätzlich haben wir alle die Sehnsucht, dass Gerechtigkeit herrscht. Zumindest was andere angeht. Bei uns selbst sind wir da deutlich zurückhaltender. In seinem Inneren, in seinem tiefsten Innern will jeder Mensch Gerechtigkeit. Ich stelle das bei mir selbst vor allem fest in 2 Situationen. Das eine ist, wenn ich in Nachrichten irgendwie mitbekomme, dass irgendwo eine böse Gruppierung, sei es ein Staat oder irgendeine Guerillatruppe oder so, Christen oder andere Minderheiten grausam foltert. Das ist noch nicht mal Krieg, sondern eine Gruppe geht einfach irgendwo rein in ein Dorf und richtet ein Massaker an. Oder auch in Spielfilmen, ja. Situation, wo der Böse machen kann, was er will. Und man sitzt da vor dem Fernseher und machtlos und würde am liebsten damit reingehen und für Gerechtigkeit sorgen. Ja, wenn ich sowas sehe oder höre, dann macht mich das so ganz, ganz hibbelig. Ich will das irgendwie ändern. Der Schrei nach Gerechtigkeit in mir drin, der einfach schreit, das ist doch ungerecht. Und das ist ja alles noch nicht mal Unrecht, was mir tatsächlich selbst passiert. Wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und genau deswegen ist Gottes Gericht auch eine gute, eine ermutigende Nachricht. In einer Welt, wo so viel Unrecht herrscht, in einer Welt, wo wir immer wieder dazu geneigt sind zu schreien, das ist doch ungerecht. Und das macht verzweifelt. Es sei denn, du weißt, da ist einer. Da ist einer, der sieht alles, der ist gerecht und der wird eines Tages diese Welt richten. Und unter Richten verstehen wir ja immer sofort bestrafen. Und das stimmt, das ist Teil vom Gericht. Aber zunächst einmal bedeutet Richten einfach, da ist jemand, der stellt Gerechtigkeit wieder her. Und in diesem Gericht wird Gerechtigkeit nicht nur im Kleinen wiederhergestellt, zwischen zwei Personen oder Gruppen oder so, sondern im Großen, im ganz Großen, im Kosmischen. Jede Ungerechtigkeit wird so gerichtet, dass vollkommene Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Und das ist das, was jeder Mensch im Grunde seines Herzens will. Nur eben nicht für sich selbst. Und in der Situation damals, an die Petrus denkt, waren das die Irrlehrer, die die Gemeinde zerstört haben. Versetz dich doch mal in so einen Ältesten rein, in der Gemeinde damals. Der erlebt mit, Teile seiner Gemeinde vielleicht weggehen, den Irrlehrern auf den Leim gehen. Sie gehen aus der Gemeinde raus. Der Älteste denkt sich, ich habe Zeit investiert, ich habe Energie investiert. Und dann kommen diese Leute einfach, diese Irrlehrer, und zerstören die Gemeinde. Und du stehst als Ältester vielleicht vor den Trümmern deiner jahrelangen Arbeit. Da ist es ein Trost zu wissen, dass du weißt, da ist einer, der sieht das alles. Der greift jetzt vielleicht in der Situation nicht ein, aber er wird Gerechtigkeit schaffen. Und das ist die erste Ermutigung, die hier drin steckt in diesen Versen, in dem Gericht dieser Verse. Ja, wir müssen noch auf diese perfekte Gerechtigkeit warten. Sie ist uns nicht in diesem Leben verheißen, aber sie wird ganz sicher kommen. Vers 3b. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ich habe eben ja schon gesagt, wir sehen uns alle nach Gerechtigkeit, nur eben nicht bei uns selbst. Ja, der Grund ist, entweder halten wir uns selbst für besser als alle anderen, oder wir wissen tief in uns, Gerechtigkeit für andere bitte. Für mich selbst? Besser nicht. Wenn Gott richtet, wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, und zwar universell, dann kommst du genauso dran wie alle anderen auch. Und dann gibt es nur eine Hoffnung für dich. Diese Hoffnung lautet, du musst selbst gerecht sein. Genau das sehen wir hier in diesem Abschnitt. Das Gericht ist hier eine schlechte Nachricht für alle, außer für die, die gerecht sind. Konkret werden uns hier nämlich zwei Personen vorgestellt, die von den jeweiligen Gerichten verschont werden. Noah und Lot. In Vers 5 wird Noah der Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. Und in Vers 7 wird Lot als gerecht bezeichnet. Ja, und die Beschreibung der beiden als gerecht ist für uns gleichzeitig ermutigend und herausfordernd. Ermutigend deshalb, weil sie beide alles andere als perfekt waren. Ja, Noah kommt ja auch so in so Kinderbibeln immer super gut weg. Ja, irgendwie alle sind böse, außer Noah. Aber so eindeutig ist das gar nicht. In 1. Mose 6, als diese Sintflutgeschichte losgeht, da wird erstmal festgestellt, alle Menschen sind böse. Von ihrer Jugend an, alle. Und dann kommt die Bibel auf Noah zu sprechen und so sagt, naja, Noah war die einzige Ausnahme. Nee, das sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt als allererstes über Noah, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Keine Frage, sie beschreibt ihn danach als vorbildlich, als anders. Aber zuerst war nicht sein tolles Leben und dann Gottes Gnade ihm die Antwort, sondern genau andersrum. Gott war ihm gnädig und deswegen war Noah anders. Und nach der Sintflut lesen wir dann die Geschichte, die auch in keiner Kinderbibel steht, wie Noah sich hemmungslos betrunken hat und dann nackt in seinem Zelt seinen Rausch ausgeschlafen hat. Noah wird hier gerecht genannt, obwohl er nicht perfekt war. Und noch deutlicher wird das ja bei Lot. Lot? Gerecht? Echt gerecht? Wird sogar dreimal hier als gerecht bezeichnet, damit wir es auch wirklich glauben. Einmal in Vers 7, zweimal in Vers 8. Lot ist der Neffe von Abraham, der sich eben für die saftigeren Wiesen entschieden hat und den Kompromiss eingegangen ist, dafür lebe ich in Sodom. Dieser Stadt, die für ihre Gottlosigkeit bekannt war. Lot, gerecht. Dass Noah und Lot hier als gerecht bezeichnet werden. Dass sie uns als Männer vorgestellt werden, die von dem Gericht verschont werden. Das zeigt dir, dass es Hoffnung gibt für dich. Denn du musst nicht perfekt sein. Obwohl du eigentlich perfekt gerecht sein musst. Denn wenn das Gericht gerecht ist, dann verlangt es Gerechtigkeit von allen, die verschont werden. Und die Antwort auf dieses Dilemma ist die Gerechtigkeit eines anderen. Wenn die Bibel dich dazu auffordert, lass dich versöhnen mit Gott, dann bedeutet diese Versöhnung, dass jedem, der an Jesus Christus glaubt, die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet wird, obwohl er sie selbst nicht hat. Es bedeutet, dass Gott dann das Leben von Jesus anschaut, statt dein eigenes, wenn du etwas falsch gemacht hast. Wenn Gott dein Leben bewertet, dann schaut er Jesus an, wie er am Kreuz die Strafe für deine Sünden getragen hat und wie er vorher das perfekte Leben gelebt hat, das du eigentlich hättest leben müssen, stellvertretend für dich. Und das gilt für jeden, der durch den Glauben mit ihm versöhnt ist. Durch den Glauben bist du gerecht, weil du zu Jesus, dem Gerechten, gehörst. Und das Gleiche gilt für Noah und Lot und viele, viele andere. Menschen, die nicht immer perfekt gelebt haben, aber die den kannten, der ihre Gerechtigkeit war. Aber es wäre auch zu kurz gegriffen, wenn wir hier stehen bleiben. Denn auch wenn Noah und Lot aus Gnade gerettet wurden, nicht aus Werken, wenn ihre Gerechtigkeit, die von Jesus war, nicht ihre eigene, trotzdem oder gerade deswegen werden sie uns hier als Männer beschrieben, die anders gelebt haben. Die perfekte Gerechtigkeit, die ihnen geschenkt wurde, hatte Auswirkungen auf ihr Leben. Petrus spricht hier auch nicht in erster Linie von der Gerechtigkeit, die sie geschenkt bekommen haben, die hat er natürlich im Hinterkopf, sondern von dem, was diese Gerechtigkeit im Leben dieser beiden Männer bewirkt hat. Denn bei all ihren Fehlern haben die beiden einen Unterschied in ihrer gottlosen Umgebung gemacht. Noah wird hier genannt der Verkündiger der Gerechtigkeit. Ja, der gesamte Bau der Arche muss ja auf seine Zeitgenossen dermaßen absurd gewirkt haben. Noch viel absurder, als wenn du heute sagst zu jemandem, du, ich stehe jeden Sonntag früh auf, um in den Gottesdienst zu gehen. Okay? Du baust hier ein Schiff mitten in der Wüste für Tiere und dich? Und Lot, der quälte seine gerechte Seele. In Vers 7 und Vers 8 wird es ganz ausführlich gesagt. Was er in Sodom gesehen hat, hat ihn fertig gemacht. Und die Frage ist, was macht die Gottlosigkeit unserer Kultur mit dir? Feierst du sie manchmal? Tolerierst du sie innerlich? Oder quält sie dich? Es ist ein Kennzeichen dafür, dass du die Gerechtigkeit Christi hast. Dass du wirklich mit Gott versöhnt bist, wenn du weißt und wenn du sagst und wenn du auch, ich sage, spürst, auf welcher Seite du stehst. Bei all ihren Fehlern, Gottes Wort sagt hier, das wusste Noah und das wusste Lot. Und deswegen werden sie von Gottes Wort als gerecht bezeichnet. Und diese Gerechtigkeit ist deine einzige Hoffnung für den Tag des Gerichts. Für den Tag, wenn Jesus wiederkommt, zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn nur wegen dieser Gerechtigkeit wird Gott nicht nur dein Richter sein, sondern auch dein Retter. Und ich habe euch ja am Anfang kurz gezeigt, wie Petrus hier argumentiert. Er nimmt diese drei Gerichtsgeschichten und er sagt, so wie es damals war, und dann kommt seine Schlussfolgerung in Vers 9, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Fällt dir was auf bei Vers 9? Petrus fängt mit der Errettung der Gottesfürchtigen, der Gerechten an. Und ehrlich gesagt, das passt gar nicht so richtig in die Art und Weise, wie er argumentiert. Denn sein Thema ist ja eigentlich Gericht. Das sind ja die Beispiele. Aber es ist, als würde er kurz innehalten und sagen, eigentlich ist das Thema Gericht. Und das ist wichtig. Und wir Christen müssen tatsächlich darüber Bescheid wissen. Und so beendet er dann ja auch den Abschnitt. Aber er hält inne, weil er weiß, das Gericht ist nicht das Zentrum der Botschaft des Evangeliums. Das Zentrum ist, dass Gott Menschen rettet. Und deswegen fängt der Vers 9 nicht an mit dem Gericht, sondern mit der Rettung. So beschreibt es auch Johannes im 3. Kapitel seines Evangeliums, wenn er schreibt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Amen.